Bremen 2. Mare mit Stefan Puls.
Herzlich willkommen bei Mare Radio. Es geht um ziemlich viel in den kommenden beiden Stunden. Masse ist das Thema unserer Sendung heute. Wir sprechen über all das, was im und auf dem Meer massenhaft vorkommt. Und das ist natürlich zunächst mal Wasser.
Als Materie ist es Masse und als Kraft ist es Abstraktion. Es gleicht die Phänomene aus und verquickt sie. Es mag sich seltsam anhören, und doch ist es wahr, dass der Ozean in der gewaltigen Bewegung der Erde um die Sonne das ist, was den Erdball in Balance hält.
Auf diesem Erdball gerät allerdings vieles aus der Balance, meist durch menschliches Zutun. Manche Arten sterben aus, andere vermehren sich über die Maßen, wie in manchen Regionen die Quallen.
Wir sehen auch, dass sie sich in den Todeszonen wohlfühlen, etwa im Golf von Mexiko, wodurch die Überdüngung der Sauerstoffgehalt im Wasser für Fische zu niedrig geworden ist. Den Quallen macht es nichts aus. Im Gegenteil. Es bietet ihnen die Gelegenheit, ihre Bestände zu vergrößern.
That gives them an opportunity to build up their population.
Auch der Mensch kommt immer massenhafter auf dem Meer vor, und das all-inclusive auf dem Kreuzfahrtschiff. Allerdings bleibt er da nicht drauf, sondern will auch noch ständig irgendwelche Städte besichtigen, die der Massenansturm immer mehr zum Problem wird.
Wir sind in Genua gestartet, über Rom, dann nach Palermo, Valletta, heute in Barcelona, morgen in Marseille und Samstag wieder in Genua. Wir waren schon mal in Barcelona, haben schon mal die Sehenswürdigkeiten gesehen und sind heute auf eigene Tour noch mal so ein bisschen losgegangen.
Die Masse und das Meer. Wir sprechen über die Vorteile dicker Tiere ebenso wie über den Sinn riesiger Fischschwärme oder über die Folgen schmelzender Eismassen hier bei Mare Radio. Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis ist derzeit wohl das spektakulärste und dramatischste Beispiel für die Folgen des Klimawandels. Ungeheure Massen von Eis, 14 Milliarden Tonnen, sind dort in den vergangenen Jahren geschmolzen. Und das entstandene Wasser hat einen Hohlraum gebildet, eine 10 Kilometer lange Kaverne, was dazu führt, dass dieser Riesengletscher noch schneller schmilzt. Wir wollen uns das jetzt erklären lassen im Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven von Olaf Eisen, Professor für Glaziologie, also der Wissenschaft vom Eis, der mir zunächst mal vor einer Landkarte zeigt, wie groß und wo genau dieser Gletscher ist.
Das Thwaites-Gletscher geht letztendlich von hier bis hoch zu zum Gebirge. Richtung transantarktisches Gebirge, und das ist ein ganzes Einzugsgebiet. Und aus diesem Grund heraus ist ja einer der größten Gletscher in der Antarktis.
Das heißt, das ist von der Küste aus ja fast die halbe Strecke bis zum Südpol.
Genau, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Deswegen ist das auch von der Massenbilanz für das gesamte Eisschild beziehungsweise allein für die Westantarktis schon sehr maßgeblich.
Wenn dieser Gletscher geschmolzen ist, sein wird, heißt es, dann würde das einen Meeresspiegelanstieg von 65 Zentimetern alleine durch diesen einen geschmolzenen Gletscher bedeuten. Das ist realistisch wegen dieser Größe?
Das ist realistisch, genau. Wenn man sich im Vergleich vorstellt, Grönland hat ungefähr 5 bis 6 Meter Meeresspiegelanstieg, die Antarktis im Ganzen über 60, und der Thwaites-Gletscher wird ungefähr 10% oder ein bisschen mehr als 10% davon beitragen können.
Über welche Zeiträume reden wir?
Wenn die Westantarktis ganz verschwindet, je nachdem, wie sich unsere Treibhausgasemissionen entwickeln, rechnen wir möglich im gesamten Abschmelzen über die nächsten 500 bis 1000 Jahre, vielleicht noch ein bisschen länger.
Diese Aushöhlung, diese Kavernenbildung, inwieweit beschleunigt die diesen Prozess?
Es ist so, dass das Eis im Großteil hier gegründet ist. Wir können jetzt mal zu einer anderen Karte gehen.
Das machen wir mal.
Das ist die sogenannte Bedmap. Das heißt, die Topografie der Antarktis, da hat man gemessen, wie dick das Eis ist, hat die Oberflächenhöhe bestimmt und dann die Eisdicke von der Oberflächenhöhe abgezogen. Man bekommt dann eine Karte des Eisuntergrundes, also da, wo Gestein dann anliegt, Gestein, Festgesteine oder Sedimente. Und da fällt einem auf, dass die Westantarktis hier sehr stark in Blau eingefärbt ist. Alles, was in Blau ist, liegt unter dem Meeresspiegel.
Das ist eine Insellandschaft, die eher aussieht wie Indonesien.
Genau, das ist auch genau das Problem in der Westantarktis. Das Eis rund um die Antarktis ist eigentlich fast überall in Kontakt mit dem Meerwasser. Und wenn man jetzt sich die letzten Jahrzehnte anschaut beim Thwaites-Gletscher, was da passiert ist, ist, dass sich über veränderte Meeresströmung und Temperaturanstieg im Ozean im Ganzen wärmere Massamassen an den Gletscher heranbewegt haben. Und an der Vorderseite des Gletschers, das wäre hier, zu einem verstärkten Schmelzen führen. Solange der Gletscher auf dem Boden aufsitzt, kann dieses Schmelzen nur an der Vorderkante wirklich stattfinden. Es ist aber so, dass die Gletscher in der Regel ein Schelf ausbilden, ein Schelfeis. Und dieses Schelfeis hat auch auf der Unterseite Wasser. Das heißt, es kann Schmelzen nicht nur vorne stattfinden, sondern auch auf der Eisunterseite. Und in dem Moment, wo sich so eine Kaverne bildet, vergrößert sich natürlich die Fläche, wo warmes Wasser angreifen kann.
Wenn wir mal auf die Ursachen schauen, Sie haben schon angesprochen, CO2. Welche Ursachen gibt es noch für die Schmelze? Also beispielsweise Feinstaub.
Man hat in Grönland festgestellt, dass gerade im Randbereich, wo also jeden Winter Schnee fällt und der Schnee dann im Sommer auch immer schmilzt, und dass da Rußpartikel vor allem eine Rolle spielen. Das kann Ruß sein zum einen aus Verbrennungsmotoren, also klassisch der Diesel, oder eben Schweröl aus Schiffen, aber auch solche Geschichten wie Waldbrände. Vor allem in Grönland spielt das eine Rolle, was in Nordamerika passiert. Alaska gab es sehr große Waldbrände, oder auch in Russland, dass das alles Rauchgase sind, die sich dann in Grönland ablagern. Und wenn das Eis mal geschmolzen ist und sich diese Partikel angesammelt haben, wird das Eis ein bisschen dunkler als normal und dementsprechend wird es ein bisschen schneller schmelzen, wird also mehr Sonnenenergie absorbieren können.
Woher nehmen Sie die Erkenntnisse? Aus dem Eis selbst?
Die Eiskerne sind eine der wichtigsten Werkzeuge der Klimaforschung, ganz einfach aus dem Grund, weil Eiskerne das einzige Archiv sind, wo man direkt in die Vergangenheit schauen kann und sieht, wie sich die Atmosphäre zusammengesetzt hat. Und das ist etwas sehr Wichtiges, um einfach zu verstehen, ist das, was wir heute sehen, außergewöhnlich oder ist es etwas, was es in den letzten 100.000 Jahren immer wieder gegeben hat?
Dann wollen wir uns mal so eine Eiskerne ansehen.
Das ist jetzt das Eislabor.
Ein schönes Hinweisschild hier. Aus Sicherheitsgründen ist Einzelpersonen der Aufenthalt im Tiefkühlraum verboten. So, hier haben wir jetzt einige Styroporkisten. Davon machen wir mal eine auf.
Das ist jetzt sehr poröses Material. Das stammt aus den oberen 100 Metern vom Eisschild. Der Schnee lagert sich auf der Oberfläche ab. Und weil jedes Jahr neuer Schnee draufkommt in den Firnregionen, im Zentralbereich von Grönland und in der Antarktis eigentlich überall, wandert der alte Schnee immer weiter nach unten und wird dann von Schnee zu Firn und später dann zu Eis. Wir sagen, sobald die Dichte über 850 Kilogramm pro Kubikmeter ist, dann wird eine offenporige Struktur abgeschlossen. Es gibt dann wirklich Blasen und dann haben wir Gletschereis, wo die Blasen abgeschlossen sind. Und was hier so weiß ist, das ist noch der Firn, aber den nimmt man auch schon für Analysen. Und dementsprechend, wenn man ein bisschen tiefer geht, wird das dann in der Farbe anders. Und das sind dann die eigentlichen Eiskerne, aber die sehen genauso aus.
Das ist ganz schön, wenn man draußen ist wieder. Gibt es ja das Argument, das sei eigentlich gar nichts Besonderes, was wir da erleben, also einschließlich der Erwärmung und der Folgen. Ist das so?
Natürlich hat es solche Prozesse immer wieder gegeben. Was das Problem jetzt darstellt, ist die Geschwindigkeit, mit der wir den CO2-Gehalt oder die Treibhausgase allgemein in der Atmosphäre erhöhen und dementsprechend schnell auch die Folgen mit den Folgen konfrontiert werden. Wir können nicht in die Zukunft gucken, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir machen so weiter, sind dann irgendwann bei plus 6, 7 Grad mehr. Die Erde als ganzes System wird sich darauf einstellen. Es wird wahrscheinlich zu einem Massentiersterben kommen, Massenaussterben von verschiedenen Spezies.
Das wäre auch nicht das erste Mal.
Das wäre nicht das erste Mal. Dann verlieren wir 90%. Und da wird das mehrere Millionen Jahre dauern, bis sich die Freiräume, die geschaffen wurden, wieder besetzen mit neuen Spezien, die sich entsprechend darauf spezialisieren. Die Frage ist nur, was bedeutet das für uns als Gesellschaft, für uns als Zivilisation? Können wir uns so schnell darauf einstellen?
Mare Radio, heute zum Thema Masse. Und jetzt kommt es ganz dick.
12 Tonnen wiegt die Hochseekuh. Sie lebt am Meeresgrunde. Sie ist so dumm wie ich und du und läuft 10 Knoten die Stunde. Oh hei, oh ha, oh hei, oh ha, oh hei, oh hei, oh ha. Oh hei, oh ha, oh hei, oh ha, oh hei, oh hei, oh ha.
Oha, ein wahrhaft massiges Tier, das Joachim Ringelnatz da beschreibt und Otto Sanders besingt. Warum sind manche Tiere so dick, obwohl sie weder Kartoffelchips noch Schokolade essen? Unser Mare-Kolumnist Dirk Steffens erklärt es jetzt und er fängt mit einem noch dickeren Tier an.
Bis zu 200 Tonnen und über 30 Meter. Blauwale haben Traummaße. Sie sind die größten und schwersten Tiere, die jemals auf unserem Planeten gelebt haben. Also vergessen Sie die popeligen Saurier. Der Megariese, der Hyperschwergewichtler, der Superdicke ist ein Säugetier. Allein das Herz eines Blauwals wird 1 Tonne schwer und die Zunge so groß wie ein Elefant. Gut, das wäre für uns jetzt doof, weil man mit so einer Zunge wahrscheinlich nicht so toll sprechen könnte, aber Wale arbeiten ja auch nicht beim Radio. Sie leben in den Meeren und da ist Größe nützlich und möglich. Als beim Tauchen vor den Seychellen mal ein 12-Meter-Walhai auf mich zuschwamm, war das ein Gefühl, als hätte ich mich vor einen Zug geworfen. Der größte Fisch der Welt. Und wäre ich nicht nass gewesen, ich hätte mich eingenässt. Mit welcher Eleganz und mit welchem Tempo sich so ein Hai im D-Zug-Format durchs Wasser schiebt, das ist absolut total und überhaupt unvergesslich. Selten bin ich mir so klein und so unbeholfen vorgekommen und war dabei so glücklich. Kein Wunder, dass die meisten Raubfische vor so einem Riesen Reißaus nehmen. Größe schreckt viele Räuber ab. Entweder sind sie zu schwächlich, um die dicke Haut der Meeresgiganten überhaupt zu verletzen, oder sie können dem Riesen nur ungefährliche Wunden beibringen. So, als würde uns eine Mücke stechen. Dieses Prinzip gilt überall im Tierreich. Größe schützt. Wale, Walhaie, Seeelefanten und eine ganze Reihe anderer Arten haben sich das zunutze gemacht. Wenn aber Größe so praktisch ist, warum werden die Tiere dann nicht noch viel, viel größer? An Land schon deshalb nicht, weil die Schwerkraft ziemlich nervig sein kann, wenn man 30 Tonnen durch die Gegend schleppen muss. Schon Giraffen haben Blutdruckprobleme und sind schlaganfallgefährdet, weil das Blut 2,5 Meter hoch in den Kopf gepumpt werden muss. Wie sollte es da erst einem Blauwal in der Savanne gehen? Im Wasser ist die Schwerkraft zwar nicht so schlimm, aber dafür setzt die Ernährung dem Wachstum Grenzen. Ein Blauwal benötigt auch so schon pro Tag bis zu 4 Tonnen Krill, um satt zu werden. Das ist eine Menge. Und weil es nicht unendlich viel Krill gibt und selbst das größte Großmaul nicht unendlich weit aufgerissen werden kann, ist die mögliche Futtermenge automatisch begrenzt. Außerdem sind Muskeln, Knochen, Sehnen und all die anderen Innereien nicht unendlich vergrößerbar. Irgendwann tauchen einfach mechanische Probleme auf, die das Wachstum stoppen. Ob Blauwale das Ende der Fahnenstange markieren oder ob nicht noch viel größere Organismen möglich sind, das wird die Zeit zeigen. Denn das ist ja das Schöne an der Evolution. Jede Form und jedes Maß, das möglich ist, wird auch irgendwann entstehen. Die Frage ist nur, ob es dann noch Menschen geben wird, die über die Giganten staunen könnten.
Dirk Steffens Gedanken zu Körpermasse und Evolution. Als Kinder haben wir uns damit gegenseitig beworfen in der Ostsee, obwohl oder gerade weil sie ein bisschen eklig sind. Quallen, glibberig, scheinbar zu nichts nütze, außer als Wurfgeschoss und immer zahlreicher. Massenhaft treten die Medusen inzwischen in einigen Regionen auf, denn Klimawandel, Übersäuerung, Überfischung, was die Ozeane leiden lässt, gefällt der Qualle meist recht gut. Dagmar Röhrlich hat sich in einem Feature mit der Quallenmasseninvasion beschäftigt.
Der Lurefjord nördlich von Bergen in Südwest-Norwegen. Eine Idylle. Wiesen, Wald, ein kleines Dorf. Früher brauchten die Fischer nicht weit zu fahren, um ihre Netze mit Heringen oder Kabeljau zu füllen. Doch seit den 1970er Jahren gibt das dunkelgraue Wasser nichts mehr her. Damals sind in irgendeiner Nacht mit der Flut ein paar Tiefseequallen über den seichten Felsriegel geschwommen, der den Fjord vom Meer trennt. Periphylla, Periphylla, leuchtend rote Schönheiten, die tagsüber das dunkle Wasser der Tiefsee bevorzugen und nachts an die Oberfläche kommen, um Plankton zu fressen. Die Qualle war im Fjord gefangen, vermehrte sich und machte ihn zum dystopischen Modell für die Zukunft der Meere, denn die Fische verschwanden.
Der Loro Parque auf Teneriffa. Mehr als 40 Millionen Besucher soll der Tierpark jährlich anziehen. Hier hinten haben wir eine der Schlüsselarten, die Leuchtqualle Pelagia noctiluca. Die bereitet im Mittelmeer schreckliche Probleme, weil sie übel brennt. Jennifer Purcell ist im Loro Parque nur zu Besuch. Hier werden die Polypen gezüchtet, mit denen sie an der Universität von Las Palmas ihre Forschung vorantreibt.
Das Feld war sehr klein. Seit Jahrzehnten, wirklich seit Jahrzehnten, haben wir den Leuten gesagt, dass Quallen wichtig sind. Aber es hat niemanden wirklich interessiert.
Doch dann häuften sich die Zwischenfälle. Quallen, die Kühlwasserzuflüsse von Kraftwerken verstopften. Oder 2007, als ein Schwarm in Nordirland auf Lachsfarmen traf und innerhalb von nur 7 Stunden alle Fische tötete.
Jetzt endlich kümmern sich die Leute.
Am berüchtigtsten für ihre Ausbrüche sind die echten Quallen, von den Feuer- bis zu den Ohrenquallen. Das hängt damit zusammen, dass der Mensch mit ihnen den engsten Kontakt hat, aber auch mit ihrem Lebenszyklus. Der beginnt mit einer befruchteten Eizelle, die sich teilt und als Larve durchs Wasser schwimmt. Die Larve setzt sich am Boden fest und verwandelt sich in einen Polypen, der bald aussieht wie ein Tellerstapel. Irgendwann lösen sich diese Teller einer nach dem anderen ab und kleine Medusen schwimmen davon, um zu fressen und zu wachsen. Damit der Zyklus funktioniert, müssen die Polypen sich festklammern an Felsen und Steinen oder an einem Stück Infrastruktur, das der Mensch ins Meer baut. Jede Windturbine, jeder Ölbohrturm, jedes Schiff, jeder Pier hilft. Das ist die große Befürchtung der Ökologen, dass der Mensch regelrechte Quallenfarmen schafft. Andererseits wissen die Wissenschaftler bislang mit Bestimmtheit nur, wo die Polypen der Ohrenquallen sitzen. Bei allen anderen haben sie keine Ahnung.
Manche der Jellies leben allein, andere sammeln sich zu gigantischen Schwärmen. Die scheinen seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts rund um die Welt zuzunehmen. 2009 war in der Fachzeitschrift Cell ein Aufsatz unter dem Titel »The Jellyfish Joyride« erschienen, die Quallenspritztour. Der Mensch, so warnten darin die Forscher, könnte die Meere so stark schädigen, dass sie künftig von Quallen beherrscht werden. Und so versuchen Meeresbiologen, Antworten auf offene Fragen zu finden. Sind die Jellies wirklich auf dem Vormarsch?
Well, it is still a little bit of a debate.
Larry Maiden ist stellvertretender Direktor der Woods Hole Oceanographic Institution in Woods Hole, Massachusetts. Auch er ist Mitglied der kleinen Gruppe von Forschern, die sich dem galertartigen Zooplankton widmen.
We see these invasions in other places partly because
wir sehen solche Invasionen auch an anderen Orten, manchmal eben, weil die Tiere eingeschleppt werden, manchmal aber auch, weil das Wasser durch den Klimawandel wärmer wird und damit den Jellies bessere Lebensbedingungen bietet, den Fischen jedoch schlechtere. Die Bestände können auch in den Gebieten explodieren, wo wir durch Überfischung die Nahrungskonkurrenten der Quallen aus dem System nehmen. Wir sehen auch, dass sie sich in den Todeszonen wohlfühlen, etwa im Golf von Mexiko, wodurch die Überdüngung der Sauerstoffgehalt im Wasser für Fische zu niedrig geworden ist. Den Quallen macht es nichts aus. Im Gegenteil. Es bietet ihnen die Gelegenheit, ihre Bestände zu vergrößern.
Es ist nicht einfach, die Entwicklung gigantischer Quallenexplosionen vorherzusagen. Beispiel: östliche Beringsee. Dort sah es während der 1990er Jahre so aus, als übernähmen die Quallen das Ökosystem. Sie vermehrten und vermehrten sich. Bis zum Jahr 2001. Da kollabierte der Bestand und hält sich seitdem auf moderatem Niveau. 2001 war es plötzlich warm geworden in der Beringsee. Und das veränderte alles. Strömungen, Wasserschichtung, Wind. Auch die Seelachslarven litten. Und so gab es nicht mehr genug zu fressen für eine Quallenfete. Angesichts solcher Befunde hat Forscher der University of North Carolina, Wilmington, interessiert, welche Daten eigentlich die Annahme stützen, dass Quallen die gestressten Meere übernehmen. Sie analysierten den Datenbestand und fanden heraus, dass der für weitreichende Aussagen viel zu spärlich ist. Eine globale Zunahme lässt sich damit nicht belegen.
Der Blick verändert sich. Noch vor 20 Jahren galten Quallen als unnütze Salzwassersäcke, als Sackgasse der Nahrungsnetze, die alles leer fraßen, selbst jedoch zu nichts taugten und dabei waren, die Weltmeere zu übernehmen.
Wir wissen, dass sich die Ozeane verändern durch steigende Temperaturen und andere Umweltbelastungen. Und wir wissen auch, dass etliche Quallen damit besser fertig werden als Fische.
To some of these changes and other types of fish are
albtraumhafte Prognosen provozierten martialische Lösungsvorschläge. Synthetische Moleküle könnten die Fortpflanzung unterbinden und GPS-gesteuerte Roboter-Terminatoren die Tiere zerhäckseln. In die Quallenforschung floss plötzlich Geld und mit den Ergebnissen verschob sich die Perspektive. All diese Tiere, ob es sich nun um Quallen handelt, um Rippenquallen oder Salpen, sie alle sind interessante Anpassungen an das Leben in den Ozeanen. Damit können sie uns lehren, wie sich das Leben in den Meeren entwickelt hat. Sie sind faszinierende Wesen und ich denke, dass sie uns dabei helfen können, zu verstehen, wie sich die Ozeane um uns verändern. Quallen dürften genau dort zunehmen, wo der Mensch die Bedingungen verändert. Und damit könnten sie zu lebendigen Sensoren für den Zustand der Meere werden.
Und wir kommen jetzt zum Mondfisch aus gutem Grund, denn der Mondfisch ist ein sonderbares, aber durchaus beeindruckendes Tier. Ausgewachsene Exemplare können mehr als 2 Tonnen wiegen. Manche halten ihn allerdings auch für den dümmsten Fisch der Welt. Sein Gehirn wiegt nämlich nur ein paar Gramm. Genau weiß das natürlich niemand, weil noch niemand Gelegenheit hatte, mit einem Mondfisch zu sprechen. Aber vielleicht sind seine begrenzten geistigen Möglichkeiten der Grund dafür, dass kürzlich ein Mondfisch dort auftauchte, wo ihn nun wirklich niemand erwartet hatte, vor der Küste Kaliforniens. Nicole Markwald hat für uns mit den Mondfischentdeckern gesprochen.
Jessica Nielsen steht im Wind und macht eine ausladende Bewegung Richtung Strand.
Cole Oil Point Reserve is 170 acres of protected land and it includes this whole coast here that we're looking at.
Wir sind am Cole Oil Point Reserve in Santa Barbara. Und hier haben wir den Mondfisch gefunden, sagt sie weiter und zeigt nach links.
And this is where we found the sunfish was out on the beach around the point here.
An jenem Morgen waren Jessica und ein Kollege am Strand, um alle Vögel zu zählen und zu identifizieren. Beide sind an der Universität von Kalifornien Santa Barbara tätig.
We were out here around 7 a.m. just looking out. Looking for birds and we saw this.
Wir waren hier früh um 7, um nach Vögeln zu schauen und sahen dieses Tier, das sich im Wasser abmühte. Es hatte eine lange Rückenflosse, aber zu lang für einen Delfin. Also dachten wir, vielleicht ist es ein Rundkopfdelfin, eine Art, die wir hier normalerweise nicht so oft sehen. Ein paar Stunden später rief eine Studentin aufgeregt an und berichtete von einem riesigen toten Fisch am Strand. Er war ein Stückchen weiter nördlich an Land gespült worden. Riesig heißt in diesem Fall, das Tier mit der ungewöhnlichen Form war 2,15 Meter lang und 2,27 Meter breit. Ungewöhnlich war auch sein Aussehen, erzählt Nielsen. Der Mondfisch ist flach und annähernd oval. Rücken und Afterflosse sind sehr lang, die Schwanzflosse dagegen verkürzt.
But it has a very unique look, you know, the really tall dorsal and anal fin and then this really, you know, shortened tail fin.
Zuerst gingen Nielsen und ihre Kollegen davon aus, dass es einen Mondfisch an den Strand von Cole Oil Point verschlagen hatte. Sie postete Fotos auf die Facebook-Seite des Instituts. Ein Kollege stellte weitere Bilder auf die Seite iNaturalist, ein Online-Netzwerk für Naturspezialisten und Interessierte. Mondfischexperten in Australien und Neuseeland wurden darauf aufmerksam und schnell gab es die Vermutung, dass es sich bei dem Fisch nicht um einen für Kalifornien üblichen Mola Mola handelt, sondern um einen Mola Tecta. Diese Mondfischart wurde erst vor 2 Jahren zum ersten Mal beschrieben. Unter anderem von Marion Nygaard, eine dänische Mondfischexpertin, die inzwischen in Neuseeland lebt. Mondfische, erzählt sie, haben sie schon in ihrer Kindheit fasziniert. Als ich 6 Jahre alt war, ist meine Mutter mit mir ins Naturkundemuseum gegangen. Und da hing ein Mondfisch an der Wand. Und ich dachte damals nur, was ist das denn? Heute spricht Nygaard fast liebevoll über Mondfische. Und weil sie zu dem Team der Wissenschaftler gehörte, das vor 2 Jahren erstmals die lange verborgene Art Mola tecta beschrieb, konnte sie Jessica Nielsen genaueste Anweisungen geben, woran sich die Art identifizieren lässt. Nachdem Nygaard die erwünschten Aufnahmen ausgewertet hatte, war klar, es ist ein Fisch, der sich normalerweise nur an der südlichen Küste Australiens, an der Küste Südafrikas und rund um Neuseeland aufhält. Wie kam der also über den Äquator nach Santa Barbara?
We're not exactly sure why.
Wir wissen's nicht, sagt Jessica Nielsen.
I would really like to know that too.
Ich würde das auch gern wissen, stimmt Marion Nygaard ein. 3 Theorien sind die Favoriten. Er könnte sich einfach verirrt haben. Oder der Klimawandel spielt eine Rolle, dass es den Fisch nach Südkalifornien verschlagen hat. Aber auch wahrscheinlich, der Fisch ist hier gar nicht so selten, aber bisher einfach noch nicht identifiziert worden. Wir wussten bis vor kurzem nicht, wie man ihn am besten identifiziert. Es könnte also sein, dass es mehr entlang der Küste Kaliforniens gibt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr was entdeckt.
And let me know if you ever see anything that looks like that again.
Unklar ist immer noch, woran der Mola tecta gestorben ist. Jessica Nielsen erinnert sich gern an jenen Arbeitstag im Februar, der so anders war als alle anderen.
I did not go to work that morning expecting to be.
Mir war nicht klar, dass ich an dem Tag Fotos von einem riesigen Fisch machen würde und mit Wissenschaftlern aus aller Welt sprechen würde. Aber so war's und das war ein spannender Tag.
It was a really cool experience.
Und alles dank eines großen, flachen, ovalen Fischs, der hier eigentlich nicht hingehört. Oder vielleicht doch?
Und jetzt geht's um Wasser. Massenhaft Wasser.
Wenn wir alles zusammennehmen, was wir über die Tiefe und Flächenausdehnung des Meeres wissen, dann folgt daraus, dass die gesamte Landmasse der Erde, alle Gebirge, Hügel, Felder, Wälder, Wüsten, ja auch alle Städte und alles von Menschenhand Erschaffene, problemlos im Meer Platz finden könnte. Die Durchschnittshöhe der Landmasse beträgt nur 840 Meter. Selbst wenn wir den gesamten Himalaya an der tiefsten Stelle des Meeres versenken würden, erklänge bloß ein lautes Platschen, dann würde die Gebirgskette sinken und spurlos verschwinden. Im Meer ist so viel Wasser, dass alle Kontinente kilometertief unter Salzwasser liegen würden, sollte sich der Meeresboden an die Oberfläche heben. Nur die Gipfel der höchsten Gebirgsketten würden aus dem Wasser ragen.
Gedanken über das viele Wasser im Meer vom norwegischen Schriftsteller Morten Strøksnes aus seinem Buch vom Meer, einer Abenteuergeschichte mit dem griffigen Untertitel »Wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen, um im Nordwehr einen Eishai zu fangen und dafür ein ganzes Jahr brauchen«. So, und wir wollen jetzt mal was raten. Also Sie sollen was raten. Ich weiß die Antwort ja. Unsere Frage heute ist aber auch nicht so schwer. In welchem Ozean befindet sich die größte Menge an Wasser? Also, wenn Sie es wissen, schicken Sie eine Postkarte mit der Lösung an Radio Bremen, Bremen 2, Stichwort Mare, Postfach Bremen, oder eine Mail mit der Lösung an mareradio@radiobremen.de. Einsendeschluss ist der 14. Juni. Und wir verlosen diesmal, Achtung, kein Mare-Abo, sondern 5x2 Karten für die Mare-Ausfahrt am 19.06. mit der Gräfin Emma. Los geht's um 16.30 Uhr, Abfahrt vom Anleger vor Radio Bremen. Und Sie können dabei sein, wenn dort unsere nächste Sendung produziert wird. Die richtige Antwort beim letzten Mal war die Midgard-Schlange, ein weltumspannendes, giftiges Wesen aus der nordischen Mythologie. Das wusste Volker Scherle aus Königsbachstein in Baden-Württemberg. Herzlichen Glückwunsch. Über 5000 Passagiere haben Platz auf den größten Kreuzfahrtschiffen, die derzeit auf den Weltmeeren unterwegs sind. Kleine Städte, die da von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten reisen, wo die Menschen sich dann in Massen an Land wälzen und meist alle dasselbe besichtigen und an denselben Orten Selfies machen wollen. In besonders schönen Städten ist es besonders schlimm. Venedig klagt seit langem und auch Barcelona ist kein bisschen besser. Marc Dugge hat sich das für uns angesehen.
11 Uhr im Hafen von Barcelona. Busse warten mit laufenden Motoren. Sie bringen die Touristen ins Zentrum für den Tagesausflug. Ein Ehepaar aus Friedrichsroda in Thüringen wollte nicht so lange warten. Die beiden sind schon früh an Land gegangen, in bester Ferienstimmung.
Wir sind in Genua gestartet, über Rom, dann nach Palermo, Valletta, heute in Barcelona, morgen in Marseille und Samstag wieder in Genua. Wir waren schon mal in Barcelona, haben schon mal die Sehenswürdigkeiten gesehen und sind heute auf eigene Tournummer so ein bisschen losgegangen.
Um zu shoppen. In ihrer Hand baumelt die Tüte einer spanischen Modefirma. 5 Stunden haben die beiden noch Zeit. Dann müssen sie wieder auf dem Schiff sein. Der Städtebesuch ist für die meisten Kreuzfahrttouristen nicht mehr als eine kleine Stippvisite. Mehr als 3 Millionen Besucher sind im vergangenen Jahr mit ihren Schiffen im Hafen von Barcelona ein- oder ausgelaufen. Gut 12% mehr als im Vorjahr. Das finden nicht alle gut und nicht nur der Umweltverschmutzung wegen. Maria Garcia von der Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción kritisiert, dass der Massenansturm Barcelona letztlich wenig bringt.
Das Konzept der Kreuzfahrtschiffe heißt alles an Bord, ob Gastronomie oder Unterhaltung. Die Menschen verbringen nur wenige Stunden in der Stadt. Sie lassen uns mit den Schadstoffen und den Kosten allein. Der Bürger hat keinerlei Nutzen davon. Dieser Tourismus verändert die Stadtviertel und vertreibt deren Bewohner, die Mieten steigen. Die Stadt ist zu Diensten eines Massentourismus, der nicht nachhaltig ist.
In den vergangenen Jahren gab es in Barcelona schon vereinzelt Proteste von radikalen Gruppen. Sie stürmten im vergangenen Sommer etwa einen Touristenbus, hingen ein Protestplakat auf und zündeten Leuchtfeuer. Andere preisen dagegen die positiven Effekte für die lokale Wirtschaft. So etwa der frühere Chef des Hafens von Barcelona, Carles Domingo. In einem Interview mit der Zeitung La Vanguardia sagte er vor einigen Jahren:
Das sorgt für Einkünfte für die ganze Stadt, angefangen mit den Taxis, gefolgt von den Limousinen-Services und den Ausflugsanbietern. Und dann sind da die Geschäfte und Hotels.
Kritiker bestreiten, dass diese Rechnung aufgeht. Axel Friedrich vom Naturschutzbund NABU zum Beispiel. Er forscht seit langem, wie sich der Kreuzfahrttourismus auswirkt.
Die bringen kein Geld in die Stadt. Wir haben 2 Studien gemacht. in drei inzwischen sogar, in Venedig, Hamburg und in Bergen. Und in allen Fällen war das der Kosten-Nutzen Minus. Selbst ein einfacher Rucksacktourist bringt mehr Geld in die Stadt als ein Tourist mit einer solchen Kreuzfahrtschifffahrt.
Eben weil sie alles an Bord bekämen, so Friedrich. Schon morgens schieben sich Touristengruppen über Barcelonas berühmte Flaniermeile, die Ramblas und die angrenzende Altstadt.
Vor einigen Jahren hat es mich überrascht, wenn ich Gruppen von 25 Touristen zusammen gesehen habe. Wie kann denn das sein? 25 zusammen. Aber jetzt sind es auf einmal 50. Du gehst durch die Straßen und vielleicht ist es dein Viertel, deine Straße. Aber auf einmal bist du der Fremdkörper. Der Seltsame bist du.
Sagt Jordi Teixidor. Er arbeitet hier im Viertel. Der Charakter der Stadt habe sich durch die Touristen verändert, erzählt er. Wo früher kleine Geschäfte und Familienbetriebe waren, sind heute Souvenirläden und große Ketten eingezogen.
Barcelona wird zur Kulisse, voll von Touristen. Wenn die Geschäfte, die es früher gab, weg sind, welchen Charme hat die Stadt dann noch? Du hast dann Mango, Zara, H&M, die gibt es überall. Wenn du nachts unterwegs bist und die Fassaden nicht siehst, könntest du denken, du bist in Paris oder Rom.
Aber es gibt Orte, die gibt es eben nur in Barcelona. Die Boqueria zum Beispiel, eine große Markthalle direkt an den Ramblas. An den Ständen türmen sich frische Erdbeeren und Oliven, in den Auslagen schillern Fische. Botifarras, katalanische Würste, sind appetitlich angerichtet. Ein Fest für die Sinne und ein Magnet für Kreuzfahrttouristen. Oscar Obide, Sprecher der Händler der Boqueria.
Vor ein paar Jahren ist uns klar geworden, dass es gerade am Wochenende ein Problem gibt, wenn die Einheimischen hier einkaufen. Manchmal sind hier Touristengruppen von bis zu 80 Personen aufgetaucht, die hinter jemandem mit einer kleinen Fahne herlaufen, um den Markt zu besuchen. Sie störten die Verkäufer und die Kunden. Und für sie war es auch nicht angenehm, denn sie konnten den Markt gar nicht richtig genießen.
Die Händler baten das Rathaus um Hilfe, um die Zahl der Touristen zu beschränken. Mit Erfolg. Am Freitag und Samstag bekommen Gruppen mit mehr als 15 Personen ein Zeitfenster, in dem sie den Markt besuchen können. Die Besucher müssen sich dann selbst organisieren, allein durch den Markt streifen und sich dann an einem Treffpunkt wieder einfinden. Dass Kreuzfahrttouristen nichts kaufen, das kann Oscar Obide nicht bestätigen. Im Gegenteil, sie decken sich mit vielem ein, sagt er.
Besonders Fleischwaren werden gekauft. Jedes Geschäft hier hat eine Maschine, um Produkte luftdicht zu verpacken. Die Leute können jetzt fast alles mitnehmen. Gut, Fisch vielleicht nicht. Aber Schinken bleibt luftdicht verpackt, 3 Monate frisch, ohne Kühlschrank. Ich habe in dieser Woche sogar Leute gesehen, die eine komplette Schinkenkeule gekauft haben. Sie haben den Schinken vollständig zerlegen lassen und ihn mitgenommen.
Der Kreuzfahrttourismus sorgt in Barcelona vereinzelt doch für volle Kassen, aber auch für Frust. Das wissen auch die Anbieter. Die ehemalige niedersächsische Umweltministerin Monika Grifahn ist heute Umweltdirektorin des Kreuzfahrtunternehmens AIDA. Sie bemühe sich, mit den Städten ins Gespräch zu kommen, sagt sie.
Natürlich haben wir Diskussionen über Städte, die besonders besucht werden, wie Venedig, Barcelona, Dubrovnik. Aber auch da gibt es inzwischen sehr gute Kooperationen, wo Regulierungen eingeführt werden, wie in Dubrovnik, wo diesen Sommer nur 2 Schiffe pro Tag anlanden dürfen. Und so ist es ja auch sinnvoll, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt und sagt, wie machen wir das, dass die Menschen leben können dort, aber dass die Gäste auch diese Ziele sehen können.
Von solchen Beschränkungen ist in Barcelona bisher noch nichts zu hören. Im Gegenteil, im dortigen Hafen wird derzeit ein neues Terminal gebaut. Es soll das modernste Europas werden. Auch die größten Dampfer sollen dort anlegen können. Schiffe, die mehr als 6.000 Passagiere an Bord haben, plus Besatzung.
So, es ist Mittagszeit und damit Zeit für die Frage, handelt es sich um eine massige Pampe oder eher um eine pampige Masse? Da dürften die Meinungen geteilt sein. Ebenso wie bei der Frage, ob Lapskaus nun lecker ist oder vielleicht doch nicht so. Unser Captain Cook, Hans-Helge Ott, hat sich heute das Lapskaus vorgenommen, ist tiefenpsychologisch der Frage nachgegangen, wie es auf den Speiseplan der Seeleute gekommen ist und hat einen Alternativvorschlag für Lapskaus Deluxe.
Pampige Massen haben etwas Tröstliches und Heimeliges. Also jetzt nicht eine aufgebrachte Menschenmenge, nein, ich rede natürlich vom Essen. Breie haben wir aus Mangel an Reißzähnen ja alle schon als Babys gegessen. Seitdem bedeutet Pams, Mutti ist da und alles wird gut. Wenn man sich mal ansieht, unter welchen Bedingungen Seeleute auf Segelschiffen früher monatelang die Ozeane durchpflügt haben, dann kann man sich denken, wie oft sie sich danach gesehnt haben müssen, dass Mutti da ist und alles gut wird. Und da entstand ein an Bord dann bald allseits beliebter Pumps namens Lapskaus, englisch Lob's Course, so viel wie Happa für die rauen Jungs. Ja, und genau das war's. Kartoffeln machten satt, haltbares Pökelfleisch war mal was anderes als der ewige Fisch und rote Beete war gut gegen Skorbut. Schön durcheinander gemanscht, Spiegelei drüber und rein damit. Mutti ist da. Ein besonders rauer Junge ist ja der berühmte Schriftsteller und Trompeter Sven Regener. In einer unserer allerersten Sendungen hat er uns sein Lieblingsrezept für den tröstlichen Pumps verraten. Hier ist es.
Gut, Kartoffeln kochen, Kartoffelbrei machen. Also zerstampfen, ein bisschen Milch rein, Butter, ein bisschen Gurkenfond vielleicht ist ganz gut. Ja, wenn man auch Gurken dazu isst. Dann statt Corned Beef eben, wie gesagt, Thunfisch reinmachen. Dose auf, Thunfisch rein, also Dosenthunfisch. Wir reden hier über richtigen Fisch, also Dosenthunfisch. Den tut man da rein und so viel man will. Dann rührt man das zusammen. Und dazu kann man dann Gurken essen und das Ganze und das Spiegelei oben draufhauen zum Beispiel auch. Und so das ganze Programm.
Na, das ist doch super. Aber ich dachte mir, warum sollte man Lapskaus nicht mal schick dekonstruieren? Das macht man ja heute gar mit allem Möglichen. Also los. Es bleibt die Stampfkartoffel, damit das alles auch zum Thema Masse passt. Mit gebratenen Zwiebelwürfeln und nicht zu wenig Kümmel vermischt. Die blanchierte rote Beete wird in sehr dünne Scheiben gehobelt und mit einer Vinaigrette vermischt. Kassler wird am besten im Wasserdampf gegart und dann in dünne Scheiben geschnitten. Auf dem Teller landen dann zuerst der Kartoffelstampf, daran lehnen sich auf der einen Seite die zarten rote Beetescheiben an, auf der anderen Seite ein paar Scheibchen Kassler. Eine gefächerte saure Gurke ist nicht verkehrt. Dann käme noch ein pochiertes Ei dazu und darauf ein Löffel Kaviar. Wow. Muss nicht vom Stör sein, Lachs oder Forelle sind auch gut. Ja, das kann man auch durchaus mal Besuch anbieten. Anders gesagt, Mutti ist da, aber sie drängt sich nicht so auf. Und dann kann man sich auch ungestraft ein Gläschen Aquavit dazu genehmigen. Wenn auch nicht gerade Massen davon. Ja, also dann. Prost auf die rauen Jungs.
Über eine ganze Masse Fische wollen wir jetzt sprechen. Fischschwärme, die beeindruckende Ausmaße annehmen können. Schwärme von Meereschen zum Beispiel können bis zu 100 Kilometer lang werden. Und offenbar ist das ein Erfolgsmodell. Die Hälfte aller Fischarten lebt zumindest zeitweise im Schwarm. Ein Viertel von ihnen tut das immer. Was das Gute am Schwärmen ist und wie es funktioniert, darüber sprechen wir jetzt mit Jens Krause, Schwarmforscher am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Herr Krause, was hat der Fisch davon, wenn er sich in der Masse aufhält?
Es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen für die Fische. Eine der Hauptfunktionen des Schwarmverhaltens ist die Sicherheit vor Räubern. Aber es gibt auch wichtige Vorteile in Beziehung auf Informationen, die sie von anderen Fischen bekommen können, wenn sie im Schwarm sind.
Wie funktioniert das mit der Sicherheit von Räubern? Ich meine, der hat es doch leicht. Der braucht da nur reinzuschwimmen und es ist eine große Auswahl da.
Scheinbar ja, aber es ist eben doch so, wenn viele sich bewegende Ziele da sind, sich dann auf eins zu konzentrieren und das erfolgreich zu packen, ist erstaunlich schwer. Manche kennen das vom Rummel, wenn aufgeblasene Luftballons rumgewirbelt werden, man soll einen davon schießen mit einem Luftdruckgewehr, ist erstaunlich schwer, wenn sich viele Ziele gleichzeitig bewegen. Das ist also ein erstaunlich gut funktionierender Schutz.
Und wer entscheidet, ob der Schwarm zum Beispiel auf der Flucht jetzt nach links oder nach rechts abbiegt? Gibt es sowas wie einen Leitfisch?
Es gibt eigentlich in dem Sinne keinen Leitfisch. Solche Informationen, Richtungsentscheidungen, die werden eigentlich so getroffen, dass Fische im Schwarm Dinge in ihrer Umwelt wahrnehmen. Häufig sind es die Fische, die vorne schwimmen oder am Rand irgendwo sind. Die sehen also irgendwo Futter, nehmen eine potenzielle Gefahr wahr, solche Sachen. Und die leiten dann eine Richtungsänderung ein. Und wenn es ein genügend hoher Prozentsatz des Schwarms macht, dann folgen häufig die anderen.
Gibt es eine kritische Masse? Wie viel Prozent müssen das sein?
Wir gehen davon aus, dass das so 5-10% sein müssen bei den meisten Arten, übrigens beim Menschen in Menschenmassen auch.
Man spricht ja von Schwarmintelligenz. Ist das, was man da beobachten kann, wirklich Intelligenz?
ist ein bisschen eine Frage der Intelligenzdefinition, aber man kann sicherlich eine ganze Reihe von Entscheidungen bei Tieren in Gruppen sehen, die erstaunliche kognitive, also problemlösende Leistungen darstellen, wie zum Beispiel Situationen besser bewerten zu können, wenn mehr Tiere in der Gruppe da sind. Und das ist, ja, würden wir als Biologen sagen, ohne Zweifel gehört das in den Bereich der Intelligenzforschung.
Nun muss man ja auch selbst was zu fressen finden. Jagt es sich zum Beispiel auch leichter im Schwarm?
Ja, das lässt sich gar nicht so einfach allgemein beantworten. Es gibt auf jeden Fall ein paar Prinzipien, die das Auffinden von Nahrung erleichtern, wenn man in Gruppen ist. Man wird eben auf das aufmerksam, was auch andere gefunden haben. Aber dann geht es natürlich auch um die Konkurrenz, um das, was gefunden wurde. Und das hängt dann so ein bisschen von der Art des Futters und seiner Verteilung im Raum ab. Aber es gibt sicherlich für eine ganze Menge Arten erhebliche Vorteile, auch im Schwarm auf Futtersuche zu gehen. Und das gilt natürlich auch für Räuber, die in der Gruppe jagen.
Das heißt, man treibt dann die Beute zusammen als Schwarm?
Das ist eine Möglichkeit. Es gibt Fischarten, die zum Beispiel die Beute einkreisen und dann wechseln sich die Räuber ab mit dem Stoßen in die Beute rein oder mit den Angriffen. Wir sehen das zum Beispiel bei großen Segelfischen oder Fächerfischen im offenen Meer, dass die so jagen als Gruppe.
Sie haben am Anfang gesagt, dass außer dem Schutz in der Gruppe auch der Informationsaustausch eine wichtige Rolle spielt. Welche Informationen sind das, die da ausgetauscht werden?
Also es sind Bewertungen der Umwelt. In Bereiche zu gehen, wo vielleicht mehr oder weniger Licht ist, je nachdem, ob man jetzt Schutz sucht oder ob man nach Beute guckt. Solche Gradienten aufzuspüren in der Umwelt wird erheblich einfacher, wenn viele Individuen gleichzeitig mit der Umwelt wechselwirken und auf diese Weise eben Bewertungen vornehmen können. Es gibt einen engen Austausch zwischen den Individuen dabei und es sind genau diese Prinzipien des Informationsaustausches, die wir studieren.
Partnersuche ist auch leichter, wenn Herr und Frau Fisch immer gemeinsam unterwegs sind, oder?
Ja, aber das ist ein bisschen so wie mit dem Futter. Es stellt eben auch eine Ressource dar und dann kommt es eben auch leicht zu Konkurrenz. Also da muss man auch immer den anderen Fall berücksichtigen.
Was passiert eigentlich mit einem Fisch, der aus irgendwelchen Gründen plötzlich außerhalb des Schwarms, also ganz ungewohnt alleine ist?
Ja, also bei den Arten, wo das eher ungewohnt ist, die haben meistens dann eine sehr verkürzte Lebenszeit. Es gibt tatsächlich Arten wie zum Beispiel beliebte Aquarienfische wie Guppies, die, glaube ich, fast jeder kennt. Die verbringen prinzipiell nur ungefähr so die Hälfte des Lebens in der Gruppe und die andere Hälfte mehr oder weniger alleine. Sind das aber ausgesprochene Schwarmfische im offenen Meer, dann werden die meistens sehr schnell von Räubern gefressen.
Was lässt sich eigentlich von all dem, was Sie über Fischschwärme erforschen, auf Menschen übertragen?
Sowas funktioniert meistens über eine mathematische Modellierung. Man guckt sich also an, wie in der Natur auf interessante oder neuartige Weise Informationen durch soziale Interaktion verarbeitet wird. Und dann kann man sowas eben modellieren. Man kann versuchen, die abstrakten Prinzipien einer solchen Informationsverarbeitung herauszuarbeiten. Und dann kann man die auf interessante Probleme im menschlichen Alltag anwenden. Wir haben sowas zum Beispiel gemacht, Entscheidungsprinzipien, wie wir sie bei Fischen gesehen haben, haben wir angewendet auf medizinisches, kollektives Entscheiden, um bessere Diagnosen für Brust- und Hautkrebs zu bekommen. Und das geht auch.
Das heißt, im Zweifelsfall funktionieren wir ähnlich wie Fische?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es gibt einfach bestimmte informationsverarbeitende Prinzipien in der Natur, die der Mensch sich zunutze machen kann. Und unsere Arbeit besteht darin, sie zu finden und sie auf die richtigen Probleme anzuwenden. Und nicht auf die falschen. Denn genauso wie Schwarmintelligenz gibt es natürlich auch Schwarmdummheit.
Worin könnte diese Dummheit, diese Schwarmdummheit zum Beispiel bestehen?
Also wenn Individuen das Verhalten von anderen kopieren, die gar keine relevante Information besitzen oder sogar falsche Informationen. Also insofern, man könnte sich vorstellen, ein Fisch sieht nicht sehr gut oder ist sogar blind und schwimmt vielleicht auf einen Räuber zu, anstatt von ihm weg. Und wenn man dann einfach immer kopiert, was andere machen, ist sowas natürlich, hat keinen Anpassungswert für Tiere.
Haben Sie auch ein menschliches Beispiel für Schwarmdummheit?
Also es gibt Beispiele, wo wir sehen, dass man Expertenwissen braucht, um manche Fragen bewerten zu können. Und wo nur eine Minderheit von Individuen die richtige Antwort kennt oder auch nur zu einer guten Antwort fähig ist. Und wenn wir dann tatsächlich viele Menschen befragen und einen Mittelwert der Antworten nehmen, dann kommt da großer Unsinn raus.
Wenn Heringe heutzutage in großen Schwärmen unterwegs sind, dann ist das wahrscheinlich eher Anlass zur Freude, weil es zeigt, dass wir diese Tierart noch nicht an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Vor 200 Jahren, als man sich solche Gedanken noch nicht machen musste, konnte das unkontrollierte, massenhafte Auftreten dieser Spezies die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Vor allem in den Monaten Mai und Juni, wenn die unfassbare Zahl von Heringen, deren unfassbare Fruchtbarkeit Gedanken an die Apokalypse aufkommen ließ. Jules Michelet, Autor und Forscher im frühen 19. Jahrhundert, hat das damals so beschrieben.
5 Minuten nach Mitternacht hebt in der Johannisnacht vom 24. auf den 25. Juni die große Heringsfangsaison der nördlichen Meere an. Phosphoreszierende Lichter wogen oder tanzen über den Fluten. Das Heringsleuchten hört man es von allen Barken. Und das ist das gewohnheitsmäßige Signal für den Beginn. Den Verlockungen der Wärme, des Lichtes, dem eigenen Begehren folgend, ist eine ganze lebendige Welt aus den Tiefen emporgestiegen. Die blasse, sanfte Helle des Mondes behagt dem schüchternen Volk. Es ist das beruhigende Fanal, das es zu seinem großen Liebesfest anzuspornen scheint. Alle zusammen steigen sie herauf. Kein einziger bleibt zurück. Die Geselligkeit ist das Lebensgesetz dieser Rasse. Man sieht sie nur zusammen. Zusammen leben sie verborgen in den finsteren Gründen der See. Zusammen erscheinen sie im Frühjahr, um ihren kleinen Anteil am Glück des Universums zu erhaschen, das Tageslicht zu sehen und zu sterben. Zusammengedrängt und aneinander gepresst sind sie einander doch nie nahe genug. In geschlossenen Bänken ziehen sie dahin. Es ist, als beginnen unsere Dünen zu wogen, sagen die Flamen. Man möchte meinen, zwischen Schottland, Holland und Norwegen sei eine gewaltige Insel emporgestiegen. Ein ganzer Kontinent scheint aus den Fluten sich erheben zu wollen. Ein Teil löst sich im Osten davon ab und dringt in den Sund ein, füllt den Eingang zur Ostsee. An manchen engen Durchlässen vermag man nicht mehr zu rudern. Das Meer hat sich verfestigt. Millionen und Abermillionen, Milliarden, Billionen. Wer könnte es wagen, die Zahl dieser Legionen zu ermessen? Man berichtet, dass ein einzelner Fischer in der Nähe von Le Havre an einem Morgen einst 800.000 in seinen Netzen fand. In einem schottischen Hafen füllte man 11.000 Fässer in einer Nacht. Wie ein blindes, schicksalhaftes Element ziehen sie dahin. Und keine Vernichtung entmutigt sie. Menschen, Fische, alles wirft sich auf sie. Sie schwimmen, sie ziehen weiter. Man wundere sich jedoch nicht darüber. Auf ihrer Reise lieben sie. Je mehr von ihnen man tötet, desto mehr werden gezeugt und umso stärker vervielfältigen sie sich unterwegs. Die dichten, tiefen Heringsschwärme in ihrer elektrischen Anziehung sind schwimmend allein dem Werk des Glückes hingegeben. Alles geschieht auf den Impuls der Wellen, der elektrisierten Wogen hin. Greift beliebig aus der Masse ein paar heraus, so findet ihr welche, die fruchtbar sind, andere, die es waren und wieder andere, die es sein möchten. In dieser Welt, die keine fixe Bindung kennt, ist das Vergnügen ein Abenteuer, die Liebe eine Reise. Auf der ganzen Strecke vergießen sie wahre Ströme an Fruchtbarkeit. Bis zu 2 oder 3 Faden Tiefe wird das Wasser von dem unglaublichen Überfluss an mütterlicher Flut verdrängt, in der die Eier des Herings treiben. Es ist ein eigentümliches Schauspiel, bei Sonnenaufgang mehrere Meilen weit, so weit das Auge reicht, ein vom Milchner der Männchen weiß gewordenes Meer zu erblicken. Dichte, fettige, seimige Fluten, wo das Leben in der Hefe des Lebens selbst gärt. Über hunderte von Meilen in der Länge und in der Breite hat sich wie nach einem Ausbruch eines Vulkans ein Strom fruchtbarer Milch ergossen und das Meer ertränkt.
Jules Michelet, ganz offensichtlich beeindruckt von ganz vielen Heringen. Wir nähern uns dem Ende dieser Ausgabe von Mare Radio. Aber bevor Schluss ist, wollen wir noch einmal uns von den ungeheuren Wassermassen der Ozeane beeindrucken lassen, so wie Victor Hugo von ihnen beeindruckt war.
Versuchen wir uns eine Vorstellung von diesem Chaos zu verschaffen, das diesen gewaltigen Raum unterhalb des Meeresspiegels einnimmt. Es ist das universelle Gefäß, der Schmelztiegel für die Verwandlungen. Es nimmt alle Abwässer der Erde auf, ein universelles Sammelbecken. In der Eisbank ist es fest, in der Woge flüssig, in der Wolke gasförmig. Als Materie ist es Masse und als Kraft ist es Abstraktion. Es gleicht die Phänomene aus und verquickt sie. Es mag sich seltsam anhören, und doch ist es wahr, dass der Ozean in der gewaltigen Bewegung der Erde um die Sonne das ist, was den Erdball in Balance hält.
Peter Kämpfe las diesen Ausschnitt aus dem Roman Die Arbeiter des Meeres. Damit verabschiedet sich Mare Radio für heute. Wir kommen wieder am 7. Juli. Da werden wir dann von unserer Weserfahrt berichten mit spannenden Gesprächspartnern und vielleicht ja auch mit Ihnen. Ich bin Stefan Puls, verabschiede mich fürs ganze Mare-Team. Und unser Abschieds-La Paloma wird heute auf der Blockflöte gespielt, genauer auf drei Blockflöten vom Ensemble Dreiklang Berlin.